Dieser Podcast wird präsentiert von N&P Informationssysteme aus Merane. N&P ist seit über 25 Jahren Partner der Eispiraten und des ETC. Das Familienunternehmen digitalisiert den Mittelstand für Kunden aus Industrie und Bauwesen. 200 Teammitglieder arbeiten als Berater und Softwareentwickler in spannenden Projekten zusammen. Bei N&P finden Sie nicht nur IT-Experten, sondern auch Konstrukteure, Produktionsplaner, Bauingenieure und Architekten, die ihr Fachwissen in die gemeinsamen Projekte einbringen. N&P wächst kontinuierlich und ist immer auf der Suche nach passenden Talenten. Neben Ausbildung, BA-Studium, Praktika und Abschlussarbeiten ist natürlich auch der Direkteinstieg möglich. Gerne in Merane, Dresden oder an einem unserer insgesamt 7 Standorte. Weitere Infos findet ihr unter www.nupis.de/karriere.
So, hallo.
Das ist schon mal ein guter Anfang.
Hallo ist schon ein guter Anfang. Und mit dir kann man arbeiten. Du hilfst mir jetzt sozusagen, den Teil 2 des Triple Headers sozusagen gut über die Bühne zu bringen. Denn,
die goldene Mitte.
Genau, die goldene Mitte, denn gefühlt bin ich gerade aus dem einen Podcast rausgestolpert mit Aaron, jetzt direkt in den nächsten, beziehungsweise müssen wir uns ein bisschen einordnen. Es ist jetzt 10:30, ich sitze eine anderthalbe Stunde bei dir, denn wir haben uns jetzt gefühlt seit einem Jahr überhaupt nicht gesehen und haben jetzt
das erstmal stimmt. So viel... Beim Joggen höchstens, also du, Joggen ich nicht, dich, wenn, ja, genau. Wenn man mich rennen sieht.
Eher ein bisschen jetzt privat mal geschnackt und haben jetzt irgendwie gesagt, ey, wir dürfen den Podcast nicht vergessen, weil wir müssen ja noch ein bisschen was mal on the record bringen, weil ich habe es ja angeteasert, dass wir auch noch ein bisschen quatschen.
Ja.
Und deswegen, viele haben es schon gehört, Auri... Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Oh, ja. Sehr spontan heute
übrigens. Ja, so wirklich ohne große Vorlaufzeit, ne? Aber ist doch ganz cool.
Null. Also das ist genauso wie der Podcast, wohin, den ich mit Aaron gemacht habe. Es ist genauso aus der Hüfte geschossen, jetzt auch mit dir. Wir haben uns heute Morgen durch Zufall angesprochen. Ich war mal am Sahn joggen. Ich musste
vor dem heiligen Sahn
tun.
Vor dem Heiligen Sahn.
Vor dem getroffen. Heiligen Sahn, genau, da habe ich Pause gemacht beim Pony.
Stimmt, der stehen da.
Und da standest du dann da mit einer kleinen Entourage, dann kam noch Jörg angefahren. Und das war dann der Punkt, wo Jörg mir den Podcast für heute leider absagen musste, weil da noch was dazwischen gekommen ist. Und dann hatte ich dir relativ schnell eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, hier, wie sieht's aus? Zeitslots sind ja immer ein bisschen schwierig. Gerade wenn man es immer freigeschaufelt hat in der Familie, würde ich es gerne auch sinnvoll nutzen. Deshalb wollen wir uns heute Abend treffen, Bierchen trinken, Podcast machen. Ja, cool. Dann Aaron, hey, wie sieht's aus? War ja eh mit ihm auch mit Jörg parallel auch geplant. Da habe ich gesagt, na, pass auf, Aaron. Dann mache ich heute direkt 2. So ist das ganze Ding entstanden. Und deswegen 2-mal sehr spontan. Aber ich glaube, weil der erste mit Aaron gut lief und wir ja genauso... Profis sind.
Ja, wir versuchen das mal.
Wird es jetzt auch schon, wird es auch schon jetzt funktionieren. Ganz kurz nur, ich glaube, das ist auch das Einzige, was wir jetzt mit dem Thema ansprechen wollen. Ihr hattet heute nochmal einen Termin. Jörg, du und noch
viele andere Verantwortliche.
Viele andere Verantwortliche. Jetzt haben wir es richtig. Weil jetzt sozusagen eigentlich. Kann man da Baubeginn sagen oder Umbaubeginn?
Ja, Baubeginn.
Oder das war sozusagen der Stein des Anstoßes.
Genau, die erste Bauberatung zu dem, was an Baumaßnahmen jetzt ansteht in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten.
Ist ja auch der freien Presse heute zu entnehmen, wie jetzt der nächste Plan ist. Erst Licht, dann Bande und dann...
Ja, so ein bisschen parallel, so wie es geht, aber viele Dinge müssen auch gestaffelt einfach stattfinden, weil Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz da auch ein bisschen was mitspielt, wenn da was runterfällt. Da kann man halt nicht unter den Fahrbühnen arbeiten und. Also das sind alles so Dinge, die dafür verantwortlich sind, warum das alles ein bisschen gestaffelt auch teilweise läuft.
Ich denke, das kennt jeder, der ein bisschen auf dem Bau gearbeitet hat. Das ist auch wenn wir unsere Bühnen aufbauen, da kann natürlich unten noch keine Kamera stehen, wenn oben noch gestraubt wird.
Genau.
Denke ich mal ganz normal. Wir haben uns ja aber heute getroffen, denn wir haben ein Jahr Ein Jahr Sport Deutschland hinter uns sozusagen. Und ich denke, dass es sehr aufregend gewesen ist, weil mit der Umstellung von Straight TV aus Sport Deutschland war ja auch viel, sage ich mal, war viel Neuerung. Ist ja auch logisch, immer wenn jemand neu reinkommt, hat er auch erstmal Vision, wo soll es denn mal hingehen. Dann hat man viele Standorte, die auf einem unterschiedlichen Standpunkt sind. Die Übertragung sollte natürlich alle standortübergreifend vereinheitlicht werden. Das ist natürlich immer schwierig, sage ich mal.
Ja.
Jetzt hatten wir uns schon mal so unterhalten, dass wir in Krimmelschau schon immer eine sehr, sehr gute Basis halt hatten. Deswegen, was würdest du jetzt sagen, wie ist jetzt erstmal so rückblickend, erstmal oberflächlich gefragt, so dein Fazit nach einem Jahr Sportdeutschland?
Generell für die DEL 2?
Können wir, machen wir mal generell für die DEL 2 und dann spezifisch auch auf die Eisberatung bezogen oder auf euch.
Ich möchte es ein bisschen kritisch betrachten, auch gleichwohl ich das dann am Ende vielleicht ein bisschen relativiere. Ambitioniert gestartet, schnell in der Realität angekommen und am Ende sich mit ganz viel Enthusiasmus rangearbeitet, so würde ich es mal so formulieren wollen, weil die Trauben waren am Anfang doch ziemlich hoch und viele Standorte haben sich da auch ein bisschen was anderes drunter vorgestellt, in dieser neuen Kooperation mit Sportdeutschland TV, die vielleicht aber auch von Anfang an ein bisschen zu schön kommuniziert wurde, muss man auch so dazu sagen.
Immer wenn was neu ist.
Nicht gegenüber den Fans, sondern auch gegenüber den Clubs, die Verantwortlichen, die da gedacht haben, da kommen ganz viele Leute, die uns helfen in diesen amateurhaften Strukturen. Das soll jetzt nicht für alle gelten, ne? Aber das Thema ist, viele sind halt wirklich nicht aus der Branche. Sind ja die Medienteams an den Standorten, sind ja doch ehrenamtlich oder viele von externen, ne? oder sozusagen ungelernt, die sich da wirklich Support von Experten erwartet haben, der dann begrenzt ausgefallen ist. Die Gründe will ich jetzt auch gar nicht mal weiter erörtern, aber das Thema ist halt genau diese Unterstützung, dieser Support hat dahingehend vielleicht ein bisschen gefehlt. Technisch natürlich eine riesen Unterstützung, also da ist ein Riesenschritt nach vorn gemacht worden. Gleichwohl man dazu sagen muss, nur weil man eine Kamera, ich sag mal von 300 Euro Kamera, Camcorder, die man halt auf die Busreise von Oma und Opa mitgenommen hat, gegen eine 3.500 Euro Kamera ausstattet, wird die Aufnahme deswegen nicht besser. Das muss man auch dazu sagen, dann wackelt es gegebenenfalls. Genau, du musst halt immer noch die Expertise sehen, haben, dass die Leute dahinter entsprechend auch den Output bringen, um dir das entsprechend zu verbessern. Ja. Das eine ist die technische Komponente, die ist natürlich mit Riedel als Partner von Sport Deutschland definitiv besser geworden. Aber ja, die anderen Strukturen sind halt geblieben. Ja.
Das beste Stück Fleisch kann auch ein Ungelernter versauen.
Genau, wenn man am Grill keine Ahnung hat, also dann wird es halt auch nichts. Und das ist genau das Thema. Da muss man halt die Kombination sehen aus den Ehrenamtern an den vielen, vielen Standorten, die unterschiedliche Potenziale mitbringen, was das Wissen betrifft. Und dazu noch, sage ich mal, rein die Investitionen in Technik, Ähnlichen drum und dran, weil auch das bringt alles Probleme mit sich, das muss man auch dazu sagen. Riedel als Partner von Sport Deutschland hat da auch eine ziemlich präzise Vorstellung gehabt, wie es gehen sollte, hat aber zum ersten Mal so ein Projekt umgesetzt. Auch da gab es vielleicht die ein oder andere Sache, wo man einfach mit ein paar Dingen nicht gerechnet hat, die dann als Probleme auftreten. Und so war es am Anfang ein bisschen noch eine Lernphase für beide Seiten, das muss man auch dazu sagen. Es wurde viel nach außen kolportiert, Bildqualität und. Ja. Ne? Also 1080p Full HD in dem Falle, ne? die 50 Vollbilder. Das bringt Probleme mit sich, weil der Zuschauer muss zu Hause auch die entsprechende Internetbandbreite haben, die Internetleitung haben, um das dann auch angucken zu können. Ne? Also das hilft jetzt dann nicht mehr so, indem man jetzt sagt, ich mach's Bild schöner, sondern muss auch da Infrastruktur einfach entsprechend passen. Da braucht's Support, da braucht's Leute, die entsprechend Antworten geben. Es gab ja auch da mal wirklich am Anfang ein paar wirklich größere Probleme, wo ein paar Spiele wirklich kaum zu sehen sind. Werbeeinblendungen, während Powerplays, sage ich dann nur.
Das Problem hatte ich ein paar Mal.
Ja, also das sind ja Dinge, die aus der Praxis entstanden sind, ne? Weil man da auch vielleicht von Seiten Sportdeutschland TV von Anfang an eine andere Vermarktung vorgenommen hat, was bei Spray TV vielleicht nie vorgesehen wäre. Ja. Hätte man da nie gemacht. Ne? Natürlich ist auch mehr Geld im Spiel, das muss man auch dazu sagen. Ja. Wahrscheinlich am Ende, wo man sagt, man will das monetarisieren, mehr Geld damit einen Ertrag bringen, was das alles so mit sich bringt. Das ist aber natürlich, und das ist das, was ich am kritischsten betrachte, der Zuschauer, der was Neues oder eine Neuerung sehen will, der will das von Anfang an halt eigentlich funktionierend sehen. Mhm. Ja, und der ist auch ein bisschen genervt davon, wenn es dann nicht funktioniert. Und da gab es viele sicherlich, die auch den Podcast hören, die am Anfang sagen, ah, also ich wünsche mir doch das Alte wieder zurück, so schlecht war das dann gar nicht, weil man plötzlich sieht, was man eigentlich gehabt hat. Nichtsdestotrotz, und das soll jetzt auch nicht unken sein, sondern es war eine Lernphase, es ging für einige Standorte schwieriger, für andere Standorte besser. Würde bei uns sagen, dass da der Robert Graf einen Riesenanteil dran hat, dass es am Ende wirklich so reibungslos bei uns funktioniert hat, weil da ganz viel technisches Know-how, also wirklich Medientechnik und IT-Technik im Hintergrund gelaufen ist, die der da investiert hat.
Grüße gehen raus, Robert.
Ja, ja, definitiv. Also dem muss man da einen Hut ziehen, was die infrastrukturelle Seite betrifft. Ja. Und dazu kommt dann noch halt das Team, was entsprechend enthusiastisch vielleicht sich damit auseinandersetzt, versucht wirklich Neuerungen umzusetzen und auch sich mit der Technik einfach auseinandersetzt, um das dann Ganze rüberzubringen.
Ja. Jetzt, weil du es gerade technisch angesprochen hast, das war ja jetzt auch immer so, dass wir mit der Technik, die wir über Spray-TV hatten, ja auch automatisch den Videobeweis der Schiedsrichter mitbespielt haben.
Ja.
Ist das jetzt immer noch so?
Das ist immer noch so. Okay. Also das Thema ist, es ist dahingehend ein bisschen anders. Es gibt ja jetzt mehr Kameras und auch mehr vorgeschriebene Kameras. Zum Beispiel die DEL2 hat die Hintertorkameras als Pflichtkameras eingeführt. Und diese diese Videosignale stehen am Videobeweis jetzt auch zur Verfügung, sowie das Bild, was bei Sportdeutschland TV zu sehen ist. Sodass dem Schiedsrichter quasi keine Videobilder mehr vorenthalten werden. War ja zwischenzeitlich mal so, dass die Medienteams auf Eigenkosten dann ganz viele Kameras installiert haben oder individuelle Kameras, aber der Videobeweis in der ersten Ausbaustufe wie die DEL2 hatte nur 4 Kanäle. Das heißt Führungskamera, über Tor rechts, über Tor links plus die Uhrzeit. Das waren so die 4 Kanäle, die das verarbeiten konnte, das System. Das hat man im letzten Sommer dann auf die jetzigen 8 Kanäle erweitert. So dass aber ein Kanal auch noch dieses Live-Bild ist, was sie zu Hause, also die Zuschauer zu Hause bei Sportdeutschland TV sehen. Und damit hat der Schiedsrichter theoretisch erstmal jedes Bildmaterial, was gesendet wurde, also zur Kanäle Verfügung.
Gleichzeitig Kamerasignale.
Genau, Kamerasignale. Ne? Und das ist halt das Thema, der hat einfach mehr eine breitere Entscheidungsbasis und mehr Blickwinkel, mehr, ja, einfach mehr Möglichkeiten, das Ganze nochmal zu überprüfen. Und deswegen denke ich, ist es auf jeden Fall ein Fortschritt, weil viele Zuschauer haben ja auch gesagt, ja, das habe ich doch klar am Videobildschirm gesehen und der Schiedsrichter konnte es einfach gar nicht überprüfen, weil er die Kameraeinstellung gar nicht gesehen hat. Ja. Ja, das Problem ist jetzt ausgemerzt, das ist auch ein Riesenthema gewesen. Es gab dann nochmal eine Riesendiskussion dazu, ob man dieses Live-Signal, was wir produzieren, sozusagen für den Zuschauer, wirklich dem Schiedsrichter mit zur Verfügung stellen will, weil der Cutter ja am Ende die Möglichkeit hat, auch entscheidende Kamerapositionen, wenn er weiß, dass es kritisch ist, auszusparen. Ja, also angenommen, 8 Kamerasignale liegen jetzt an, es sind aber 12 Kameras da und du zeigst eben Kamera 10 nicht, weil gegebenenfalls genau da die Szene richtig, richtig gut zu sehen wäre. Das kann der
Schiedsrichter gar nicht selber bestimmen.
Naja, doch, die können zwischen den 8 Kanälen wechseln. Aber das eine ist eben das Live-Bild. Ah. Weil wenn du 12 Kameras hast, hast du 8 Kanäle. Und da gehen 12 Kameras nun mal nicht drauf.
Ach, stimmt.
Ne? Und das Thema ist, die restlichen 4 Überhang, sage ich jetzt mal so zum Beispiel, die werden ja dann über die Videoregie ausgespielt. Und man könnte, nochmal, das ist eine riesen theoretische Sache, man muss auch nicht mehr draus machen. Ne? Aber in Spiel 7 der Playdown-Serie fängt der Kater dann an zu überlegen und sagt, Mensch, zeige ich das jetzt nochmal so.
Ja, genau.
Was uns nicht so gefallen hat. Da gab es auch eine Riesendiskussion innerhalb der Verantwortlichen. Am Ende ist man aber von Seiten der Liga und auch von Seiten der Schiedsrichter, ich meine Stefan Vogel, drauf zurückgegangen und hat gesagt, wir wollen erstmal alles haben. Wir gehen da auch, wir appellieren da auch an die Sportsman-like-Sachen aller Standorte.
Ja.
So geht man jetzt auch rein am Ende. Ne? Diese 8 Kamerasignale, die der Videobeweis jetzt hat, die sind standardisiert. Also die haben theoretisch alle Standorte gleich. Und was dann entsprechend im Livestream noch an extra Kameras teilweise da ist, das ist eben individuell. Da gibt es schon wieder Unterschiede zwischen den Standorten. Aber Sportdeutschland TV hat es dahingehend standardisiert, dass man eben mit, ich sag mal, 4 bemannten Kameras plus theoretisch 2 unbemannten, die beiden Hintertors, die Übertors sind noch da. Also man könnte eigentlich von einer 4+4 Produktion sprechen.
Was mir jetzt aufgefallen ist, dass wir öfters auch mal eine Kamera im, in der Strafbank zum Beispiel hatten oder halt auch mal in der Spielerbank. Wie habt ihr das umgesetzt?
Da sind wir noch in der Erprobungsphase, bin ich ganz ehrlich, weil das ist so das, was wir eigentlich noch umsetzen wollen. Die DEL hat es zum Playoffs probiert in der Strafbank, mit mäßigem Erfolg auch. Wir haben wirklich relativ tolle PDZ-Kameras, also Pan-Tilt-Zoom, die man fernsteuern kann. Und die gibt's, da gibt es auch so Haken, die man am Plexiglas da festmachen kann. Das Problem ist nur ein bisschen die Stromversorgung und auch die ordentliche Bildübertragung, weil wir haben es per WLAN probiert. Das ist manchmal stabiler, manchmal weniger stabil. Das Ziel soll sein, eigentlich die fest zu verkabeln. Das gab es schon
ja,
mal.
Kannst du ja mit LAN-Kabel verbinden.
Genau, das ist das Plan. So da, das ist der Plan mit LAN-Kabel. Derzeit fehlt einfach in der Strafbank noch eine LAN-Dose, weil das in der Altinfrastruktur einfach noch nicht da ist. Aber ja, die Kameras sind da. Die gibt es auch schon. Die haben wir auch, wie gesagt, testweise eingesetzt. Die kann aus der Regie der Cutter dann fernsteuern. Könnte theoretisch die blaue Linie. Man könnte dann viel bessere Abseitsentscheidungen dann auch treffen. Und das Thema soll trotzdem sein, so eine Kombination aus blauer Linie, Mannschaftsbänken, in denen man dort reinzoomen kann und auch die Strafbänke. Das ist sowas, das ist noch so eine Ausbaustufe, die bei uns jetzt noch so in der Kiste schlummert, die dann kommen soll.
Ach, sehr interessant. Jetzt ist es ja so, dass das Team von Mastro Media ja auch die Leinwandbespielung macht.
Ja.
Im Stadion.
Ja.
Weil die ja nochmal separat auch zum eigentlichen TV-Stream sozusagen bespielt wird oder einen ganz anderen Content, also ein ganz anderes Material halt zeigt. Da läuft ja viel mehr
Werbung.
Auch Werbung.
Ist ja einfach so
im Endeffekt. Wenn du jetzt alles so zusammenrechnest, ich glaube, wir hatten uns schon mal drüber unterhalten, für so eine Übertragung, wir kommen immer wieder zu diesem Punkt und ich glaube, wir haben das so jedes Jahr besprechen wir das halt wieder, aber mir ist es so wichtig, dass wir da immer die Auswertung halt so machen. Ich glaube, es waren mal, und du weißt ja noch, wo du damit angefangen hast und mich dann irgendwann ins Boot geholt hat, saßen wir da oben zu vier plus drei Leute an den Kameras unten. Stimmt. Das heißt, wir waren sieben Leute. Jetzt sind es ja, irgendwann waren es mal neun, dann zehn. Du hast ja immer noch ein paar Backups plus das Studio, was ihr noch mitmacht. Wie viele Leute hast du jetzt wirklich effektiv pro Spieltag eingebunden? Oder ihr?
Besser gesagt. Effektiv sind es jetzt vier an den Kameras. Zwei im Studio sind sechs. Der Moderator im Studio sind sieben. Cutter plus Leinwand sind neun. Also wir haben es auch versucht, wieder
tonmäßig? Also es gibt
tonmäßig.
Und Grafik hast du auch noch? Oder macht das
alles Robert? Nee, das macht alles Robert. Das macht, also andersrum. Das ist ein bisschen anders. Genau, wir haben die Last verteilt, sodass zum Beispiel Grafik von den Kommentatoren mitgemacht wird.
Ah.
Also die Einblendungen von den Toren können wir Kommentatoren und Strafen können wir Kommentatoren selber einblenden, dass der Cutter das gar nicht machen muss, weil der einfach gar nicht die Chance hat, das zu sehen, was die Schiedsrichter eigentlich anzeigen. Und das ist ja das Erste, wo man das Signal sehen kann, was Beinstellen oder ähnliches ist.
Aber wie schnell machst du das denn, dass du dann Spieler erkennst und dann die Strafe auch zuordnest?
Naja. Das macht man so schnell.
Okay.
Also das geht wirklich relativ gut, weil wenn die Position gut ist, dann siehst du im Geschehen schon die Strafe. Mhm. Irgendwie kristallisiert sich dann ein Spieler raus, der Richtung Strafbank läuft. Da siehst du die Nummer, den kannst du dann im Dropdown-Menü die Nummer rauswählen. Und die Symbole werden ja zweimal angezeigt. Also wenn es Beinstellen ist zum Beispiel, dieser typische Handschlag übers Knie, der wird ja einmal dort gezeigt, wo die Spieler gucken. Und da wird er ja einmal noch vorm Kampfgericht gezeigt, sodass du theoretisch zweimal die Möglichkeit hast, die Informationen der Strafe abzugreifen, wenn du einfach die Gesten der Schiedsrichter ordentlich kennst. Und auf dem Weg zur Strafbank hast du wirklich schon die Möglichkeit, die Strafe rauszusuchen. Dann wartet man eigentlich nur noch, bis der Cutter auf die Strafbank schneidet, damit man den Spieler sieht. Dann blendet man die Strafe ein. Und wir haben dank vieler technischer wirklich Stunden, die Robert da reingepackt hat, auch bei uns jetzt oder auch in vielen Standorten der DEL 2, weil Robert da einfach mit in dem Team auch bei Sportdeutschland TV da aktiv ist, die Anbindung der Stadionuhren an den Stream geschafft, wie bei uns zum Beispiel. Das ist so ein Thema, also die Uhr, die im Stream ist, die ist wirklich hundertprozentig synchron mit der im Stadion. Das war früher nicht so, weil früher, du kennst das noch aus deinen Zeiten. Genau, da war eine Kamera drauf gerichtet, ja. Beziehungsweise gab es da einen Laptop, wo man sozusagen und parallel die Zeit mitgestoppt hat. Ne? Und die konnte halt auch ein bisschen unsynchron sein, was das Thema zum Beispiel mit den letzten 3 Sekunden und einem Tor, ne, dass im Stream eben da plötzlich noch 3 Sekunden drauf waren, aber im Stadion war die Uhr eben nicht abgelaufen, unbedingt hundertprozentig synchron.
Was sich auch den Videobeweis erschwert hat dann.
Genau. Also Videobeweis, da hat es immer funktioniert, weil da war die Uhr drauf, nochmal, ja. Und die hat nicht gelogen, aber das ist für den Zuschauer halt schwer verständlich gewesen. Und gerade das, was jetzt zum Beispiel Strafzeiten betrifft, also diese Powerplay-Anzeige, die man so oben links kennt in der Anzeige, die hat Robert komplett mit anderen aus den Sportdeutschland-TV-Teams an den Standorten so programmiert und so hingebaut, dass wir die von der Uhr sozusagen automatisiert wegnehmen können. Und wenn unten die Strafzeit auf der Leinwand, also in der Anzeigetafel im Stadion angezeigt wird, zeigt es automatisch den richtigen Powerplay im Stream an und. Was natürlich das vereinfacht, was die Korrektheit der Einblendungen betrifft im Stream, ne? Also wer Powerplay hat und dann die Strafen, wie gesagt, die kommen von uns Kommentatoren. Im Studio haben wir eine Möglichkeit, dann sozusagen uns die Tabellen einzublenden und das machen wir aber alles genau in dem Zeitpunkt, wo wir es brauchen, weil wenn man keinen Regisseur hat, der sozusagen die Abläufe koordiniert, dann musst du natürlich als Cutter sozusagen die Krake sein, weil wenn der Kommentator gerade sagt, jetzt wollen wir mal auf die Tabelle gucken und der dann sagt, ach du Scheiße, welche Überblendung war jetzt eigentlich Tabelle, dann sucht er sich die Tabelle raus. Und wenn du das aber selber machst und sagst, du hast da einen Button und sagst, ich blende mir die Tabelle ein, dann kannst du das natürlich genau auf die Kommentare dann auch ordentlich machen. Ja. Wenn du sagst, jetzt gucken wir mal auf die Tabelle, drücke ich auf die Maus, kommt die Tabelle, dann wirkt das natürlich auch professioneller, weil es einfach genau dann passt, wann ich es denn auch besprechen möchte. Genau. Ne? Und das sind so Sachen, die kann einfach nicht bei dem Cutter, bei dem einzigen Cutter, den wir haben, dann am Ende liegen, sondern das ist was, das wird verteilt auf diejenigen, die da auch vor der Kamera stehen und die einfach auch wissen, was sie den Leuten erzählen wollen, damit es einfach professionell klingt und auch rüberkommt.
Weil, dann sind wir ja auch wieder bei diesem Punkt, was du vorhin schon gesagt hast, mit diesen, die Trauben hängen sehr hoch. Ich meine, wir müssen uns nichts vormachen. Sport Deutschland ist eine Plattform, die natürlich auch die Signale von der Telekom mitverwalten.
Ja.
Du kannst dir halt da auch die Spiele aus der DEL kaufen, du kannst dir die NHL-Spiele halt kaufen, auch bleiben, aber wirklich nur in Deutschland. Wenn du jetzt wirklich so ein Sportdeutschland-Spiel, dir so ein DEL-Spiel anguckst von Magenta, da ist in der Regel immer zu den Kameramännern und zu dem Tonmenschen und zu dem, der in der Regie sitzt, immer noch ein Regisseur dabei, der dir eigentlich alles ansagt. Er sagt, pass auf, jetzt kommt die Kamera, die, jetzt brauchst du die Wiederholung von da. Und übrigens als nächstes gibt er dem Kommentator aufs Ohr, Achtung, in 10 Sekunden machen wir die Tabelle
Jetzt
schon mal an.
Richtig. So,
das heißt, das ist der Standort, der da ist, den du natürlich gerne hättest, ohne diese Instanz Regisseur. Das heißt, es läuft viel und ich habe sie jetzt 2-3 Mal diese Saison mitgekriegt, wo ich mit Norman mal das Studio machen durfte im Endeffekt als Gast. Da läuft viel wirklich an Kommunikation schon vorher oder nach den Drittelpausen ab, wo du wirklich sagst, okay, pass auf, in der nächsten Drittelpause, da werden wir die und die Szenen besprechen, dann weißt du das, dann besprichst du das im Team, dann heißt, pass auf, okay, bevor wir übrigens wieder ins Spiel gehen, machen wir nochmal, keine Ahnung, die Statistik, dann kommt nochmal die Statistik-Grafik.
Richtig.
Das heißt, es läuft alles sehr kommunikativ im Team in eurer Besprechung ab.
Ja, ist einfach die Person nicht da, die Erfahrung hat, die das überhaupt leisten könnte. Und zum anderen muss man dazu sagen, funktioniert das zum Teil auch von der Zeit her einfach so viel besser, weil dieses ist schon ein bisschen vorgefertigt und geskriptet. Das muss aber auch sein, weil es einfach sonst zu viel Material ist und zu viel Input, dass man das einfach sinnvoll den Leuten rüberbringt. Ich glaube, meistens hat man so 1-2 Szenen, die wirklich relevant sind für die Drittelpause oder so. Und das ist auch das, was der Zuschauer in dem Studio dann theoretisch nochmal sehen will, wo die Leute sich drüber unterhalten.
Mhm. Weil wir jetzt gerade bei dem ganzen Thema Studio und so gewesen sind. Mhm. Mich hat eine Neuerung total geflasht, bin ich ganz ehrlich, und ich
den fand
das richtig geil, ist das Tool, in dem wir
reinmalen können,
einzeichnen können.
Ja.
Muss ich ganz ehrlich sagen,
ja.
Finde ich krass. Jetzt ist die Frage, wie kam das überhaupt zustande? Und wie setzt ihr das eigentlich um? Ich finde das mega geil.
Das und kam, ist ein
übelster also, Mehrwert.
Ja, definitiv. Also ich bin da absolut deiner Meinung und ich finde, das macht auch einfach nochmal dieses Thema Studio aus, dass man einfach nochmal so ein paar Sachen mit dem Experten auch erklären kann, weil man einige Dinge doch im Eishockey, diesem schnellen Sport, gar nicht so entdeckt, ne? Wo man sagt, wo ist denn jetzt der Spieler, der eigentlich demjenigen zuzuordnen wäre oder welcher Raum muss wie wo gedeckt sein oder wo müsste der eigentlich hinlaufen? Und das kann man da einfach wirklich wunderbar erklären. Man hat die Möglichkeit, bei 6 Feldspielern da Zahlen, ne? Also so eine Art wie Nummern drauf zu knallen. Wie kam es dazu? Grüße gehen raus an Robert Grafe. Technisch gesehen hat er die Möglichkeit, also mit der Software, die wir einsetzen, die unseren Videoschnitt macht, also VMix, kann man mittlerweile auch diesen Telestrator machen. Das ist sozusagen wie eine Webseite.
Okay.
Und über dieser Webseite liegt dann noch ein Layer, also so eine Art wie Pergamentpapier, so will ich es mal formulieren, durchsichtig. Und darauf kann man dann malen. Wir haben da ein Tablet, also eine Art wie Microsoft Surface mit so einem Stift oder ein iPad und da hat man WLAN und das WLAN zeigt im Prinzip im hinteren Grund das Videomaterial und davor drauf kann man mit diesem Stift eben auf diesem Tablet malen und das Tablet wird wiederum als Bild dem Zuschauer angezeigt, so dass man das eigentlich dort wirklich super gut analysieren kann. Man kann halt dort Pfeile malen, man hat Kreise, man kann theoretisch selbst Bilder da drauf pappen oder irgendwie so Lichter über den Spielern so nach oben so.
Highlighten.
Geht aktuell nur mit Standbild, was aber, glaube ich, gar nicht so das Problem ist, weil das trotzdem funktioniert für das, wo man eigentlich so diese Hauptsache.
Den Fokus.
Genau, einfach sagen, wo guckt man hin, wo muss man eigentlich beobachten. Man muss aber auch dazu sagen, das ist nicht Standard. Sondern das ist sowas wieder, was uns ausmacht und so ein bisschen abgrenzt von den anderen, weil ich habe es bislang ehrlich gesagt nur noch bei uns in Grimmelshow aktuell wirklich wahrgenommen.
Ein Standort auch. Ich will nicht lügen, ist es Rosenheim?
Wo möglich, ja, sitzt, genau,
ist so auch
eine große Leinwand ist, ja genau, das ist dann der Andi Huber und sein Team in Rosenheim, liebe auch Grüße auch da.
Gesehen. Und deswegen warst du überrascht, dass wir das jetzt auch, also ich finde es mega
genau, geil. Also wie gesagt, am Ende ist das, sag ich mal, die Hardware, die da ringsrum steht, da sind noch ein paar Konfigurationen notwendig, aber so kann man theoretisch auch die Replays von den, selbst der Moderator ist in der Lage, über diese Oberfläche Replay selber auszufahren, vorwärts, rückwärts, die Geschwindigkeit einzustellen. Also das kann der alles da am Platz mit dem Tablet machen. Und somit entlastet man wieder den Cutter, der sozusagen hier ahnen muss, was da gerade gesprochen wird, sondern man kann halt sagen, oh, ich stoppe mal das Bild und dann kann derjenige selber das Bild halt stoppen.
Genau.
Ja, und das macht es halt ein bisschen leichter, weil die Last verteilt wird.
Genau, ist halt auch viel schöner, wenn das derjenige selber machen kann.
Genau.
Bestes Beispiel, ich denke, viele unserer Zuhörer gucken vielleicht auch Samstags die Sky-Konferenz an Eric Meyer zum Beispiel an seinem Screen.
Genau.
Es macht kein Regisseur oder keiner macht das ja dann für ihn. Also er entscheidet ja selber,
er malt da
bei
drauf
welcher rum, Szene er jetzt Stopp drückt, was er wo einzeichnet.
Genau.
Von daher finde ich das schon, es ist schon eine mega Weiterentwicklung und gerade auch entlastest du in dem Sinne, man muss ja wirklich so sagen, dass der Cutter, in dem Sinne, das macht ja Robert an unserem Standort in Grimmelshow, ist ja automatisch auch der dann sozusagen schon die nächsten 3-4 Schritte weiter vorausplant. Was steht jetzt als nächstes an? Okay, wann gebe ich zurück ins Studio? Wann kommt vielleicht eine Werbung? Wann wird eine Werbung gespielt? Das sind ja alles auch schon die Steps, die du halt vorausdenken musst.
Die Problematik ist viel banaler.
Okay.
Der muss einfach mal 5 Minuten Luft haben, um aufs Klo zu gehen.
Okay.
Und das ist auch so ein Thema, was eigentlich gar nicht drin war, weil mittlerweile muss man dazu sagen, Vorbericht 30 Minuten vor Spielbeginn sitzt er da und spielt die Trainerinterviews aus und die Kameraschnitte und nochmal aufs Eis und da läuft gerade der Stadionsprecher und. Dann kommt das Drittel, da hast du ohnehin mit Replays und genug zu tun. Dann kam die Drittelpause, da waren vielleicht 2 Minuten Werbung, da kannst du aber nicht wegrennen und mal schnell da pieseln zu gehen, wenn da schon am Klo 20 Mann anstehen. So ist es aber möglich, dass er theoretisch also sozusagen eine Liste legt, mit dem Moderator abgesprochen, welche Szenen will er in Replay angucken. Die kann der Moderator selber ausspielen, der kann seine Highlights machen, der kann zurück ins Studio schneiden, der braucht also den Cutter theoretisch gar nicht.
Ja.
Und der Cutplatz könnte dem Moderator sozusagen übergeordnet sein und damit kann der sozusagen diese 10, 15 Minuten oder meistens sind es reichlich 10 Minuten ziemlich gut selber füllen. Der Cutter hat kurz Luft, kann sich dann vorbereiten, kann noch andere Dinge auch technischerseits klären und dann geht er normal ein Drittel wieder rein, nachdem dann die Werbung läuft, übernimmt der sozusagen theoretisch wieder. Und das entlastet halt einfach und wie gesagt, der Zuschauer kriegt es eigentlich nicht mit, wenn es technisch gut funktioniert.
ich weiß nicht, ob es jetzt seit diesem Jahr oder schon seit letztem Jahr ist, aber ich glaube, seit diesem Jahr ist es so, dass wir beide Coaches zum Beispiel auch immer vorher nochmal zu Wort kommen lassen. In der Regel höre ich da meistens dein zartes Stimmchen.
Ja.
Das ist ja auch so, das machst du ja nicht 10 Minuten vor Spielbeginn. Das heißt, du bist ja auch eine gewisse Zeit vorher im Stadion.
Mhm.
Wie gehst du da an die Leute dann ran? Also ist das vorher mit deren Pressensprechern abgeklärt? Hey, pass auf, die machen Interview, weil das ist ja auch was, wenn ich jetzt, ich gucke ja auch wirklich gefühlt jedes Auswärtsspiel im Stream, weil ich will ja wissen im Podcast, über was spreche ich denn eigentlich? Ne? Ja. So, das heißt, ich gucke mir wirklich, versuche so viel wie möglich die Spiele mir halt anzuschauen. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da ist unser Vorlauf schon einer mit der ausführlichsten. Mhm. Vorlauf nennt man das übrigens.
Ja, genau.
Das Vorprogramm vorm Spiel.
Genau,
das ist ja nicht normal, dass man jetzt die Coaches vor dem Spiel nochmal interviewt. Also es ist normal in der Bundesliga und sonst
wo,
aber nicht bei uns jetzt in der zweiten Liga.
Richtig.
Erstens, wie ist die Herangehensweise, dass der Coach dann auch dasteht? Also wie ist die Kommunikation vorher? Und die andere Sache ist die, wie einfach ist es vielleicht auch mit denen dann halt einfach zu reden. Also weißt du, also
Das ist ganz einfach. Also das Thema ist, das ist viel Kommunikation in der Kabine. Also zumeist ist es ganz einfach, 1:10 Uhr vor Spielbeginn.
Jetzt gehen wir jetzt mal von 19:30 Uhr Spielbeginn, also 18:20 Uhr.
Genau, und dann gehen wir in die Kabinen, weil dann kommt ja die Warmmachphase für die Mannschaften, sodass wir da eigentlich theoretisch irgendwo davor noch liegen. Also denn meistens sind die Spieler noch irgendwie auf der Rolle oder joggen noch oder sind beim Fußballspiel.
Du bist deine Gästekabine.
Generell, wir sind ein Team. Also das heißt, es gibt einen ganz klar festgelegten Kameramann, der das dann macht und dann kommt theoretisch der Moderator vom Studio und die Kommentatoren gehen gemeinsam, weil sie halt dann die Informationen direkt aus erster Hand haben und können sofort verarbeiten, was der Trainer gesagt hat für die Vorberichterstattung, Erstattung und auch fürs Kommentieren. Und dann gehen wir einfach daran und versuchen, die Mannschaftsleiter zu sprechen und sagen, wo der Coach ist und dann sagen, hey, hier, wir sind von Sportdeutschland TV und würden gerne 3 Fragen vorm Spiel machen und dann dauert es meist 3-4 Minuten, bis er sich sein Jackett oder seine Dienstjacke da übergeworfen hat. Und dann haben wir da eine feste Position, wo noch immer mit Licht steht.
Mhm.
Und dann machen wir da die 3 Fragen. Das geht bei einigen Coaches ziemlich gut, weil die da auch Verständnis dafür haben und einfach auch professionell einfach sich da auch aufstellen. Genau. Das muss man auch dazu sagen. Also Respekt, wenn ich da denke, Heiko Vogler vom EV Landshut war da jemand, der da absolut offen war für die Medienteams. Gibt aber auch Trainer, die sind da einfach ein bisschen wortkarg. Also da wird es halt schwierig. Also wenn ich jetzt das ging sogar ziemlich gut, obwohl die sich da wenig in die Karten gucken lassen, Trainer. Aber zum Beispiel mein legendärstes Interview war mit Peter Riveke Pater, als er noch Trainer in Weißwasser war. Jetzt ist er ja in Kassel als Assistant Coach gewesen. Und da war also viel Ja und Nein.
Ja, genau.
Oder nur 3-4 Sätze. Ja, gut, nochmal, das Thema ist, es muss halt für den Zuschauer einen Mehrwert bieten. Und das ist ja der Sinn und Zweck der Sache. Nochmal, am Ende brauche ich den Trainer wahrscheinlich nie nach seinem Gameplan fragen, weil der würde ihn dir nicht sagen.
Ja.
Ne, das ist ja logisch. Aber es ist trotzdem eine Frage, wie liefen die letzten 3-4 Spiele für die Mannschaft? Wie schwer wird es sein, hier zu der Mannschaft zu kommen, die heimstark ist? Ne? Also meistens ist ja wirklich dann so, dass man über die Zuschauer im Stadion spricht. Wie waren die letzten Spiele? Auf welchen Spieler passen sie besonders gut auf? Der ist hot und hat viele Tore geschossen oder viele Assists in den letzten Spielen. Wie muss die Mannschaft generell auftreten, ist die Frage, ne? Also das heißt, spielt man kompakt aus der Defensive raus oder manch andere, die spielen halt aggressives Vorchecking.
Genau.
Das sind so Dinge, die man versucht irgendwie für den Fan auch einfach so ein bisschen erlebbar zu machen. Das ist
auch ein Mehrwert, ne? Weil es weiß ja nicht jeder jetzt zum Beispiel, angenommen, Krimmelschau spielt vielleicht gegen Landshut und du hast Heiko Vogler und der normale Zuschauer guckt ja auf die Eispiraten und weiß vielleicht gar nicht, dass Heiko Vogler die letzten 5 Spiele verloren hat.
Richtig.
Dass jetzt Pressure on ist auf gut Deutsch und du gehst dann hin und sagst,
Heiko,
ihr habt jetzt die letzten
Spiele
verloren, wie soll es halt jetzt klappen? Ne? Und dann,
das
sind halt so diese Fragen, die du halt dann einfach halt auch stellst.
Und es ist auch irgendwie authentisch für die Zuschauer, einfach den eigenen Coach zu sehen, wie er sich da gibt. Weil so ein bisschen guckt man ja auch so ein bisschen auf die Körpersprache. Ist er da jetzt entspannt oder ist er angespannt oder ist er da ein bisschen aggressiv? Ja, wir sind alles Menschen, ne? Das muss man auch dazu sagen. Die dürfen auch so sein. Und ich denke, das macht es auch ein Stück weit aus. Aber das hat einfach einen deutlichen Mehrwert, als wenn man darüber einfach nur als Außenstehender redet, kommentiert, wie man das wahrnimmt, als wenn er das selber sagt.
Würde jetzt das letzte Jahr zurückblickst, mit wem warst du wirklich so am angenehmsten zu sprechen?
Schwierig. Viele. Viele, also
ich muss ganz ehrlich sagen,
viele positive
Vogler genannt.
Ja,
er kam mir immer als wirklich sehr, sehr sympathisch rüber.
Ja, Peter als Flash war genauso sympathisch, trotz in der Playdown-Serie. Ja, ganz viele. Also, das will er gar nicht sagen. Nochmal, das sind individuelle Charaktere. Bohuslav Subur ist zum Beispiel jemand, der hat so seine eigene Mentalität, mit dem muss man auch so ein bisschen warm werden, finde ich persönlich. Aber auch der ist recht nett, wenn man denn ihn da wirklich auch ein bisschen den Raum lässt. Also es ist wirklich unterschiedlich, muss ich wirklich dazu sagen. Meist ist es so, bei den großen Clubs gestaltet sich es immer ein bisschen schwieriger, weil die da so ein bisschen, also das ist meistens immer ein bisschen schwieriger, da jemanden ranzukommen. Als wirklich bei den kleinen Clubs, die das verstehen, weil die einfach die Arbeit so am Standort auch ähnlich haben, glaube ich.
Ich hätte halt gerade gedacht, dass die großen Clubs einfacher sind, weil die Medienarbeit ja schon verinnerlicht haben.
Ja, aber
Kassel und Co., die wissen ja eigentlich, was es halt drauf ankommt. Ist das so ein Todd Woodcroft, der ja in der NHL schon trainiert, der weiß, okay,
ja, das dann
rennen die teilweise da.
Naja.
Ich habe jetzt wieder ein Interview
mit
Andreas Heidel gesehen, das sind 10 Minuten nach Spielende, halten die dem die Kamera an die Fresse und dann soll der sagen, warum sie heute 6-3 verloren haben.
Also Todd Woodcroft ist auch jemand, den man positiv da wirklich rausheben muss, der das auch sehr professionell gemacht hat. Todd Woodcroft auf jeden Fall.
Das war so als Beispiel.
Wie gesagt, man kann da auch niemanden irgendwie negativ aufführen, aber das ist natürlich auch so eine Tagesform, wie du schon sagst, das ist so ein bisschen so das Pressure, wie es dann gerade läuft. Bei Jussi Tore ist übrigens genau dasselbe.
Ja.
Das ist genau dasselbe.
Bei Jussi ist halt auch immer so die Sache.
Wobei der ist halt Finne und das ist, macht ihn wiederum sympathisch, weil der irgendwie immer.
Na, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde, Jussi ist, der lässt sich eigentlich gern, wie gesagt, ist ja auch logisch, hast du ja vorhin gerade eben gesagt, der ist halt Profi durch und durch, lässt sich natürlich ungern in die Karten schauen, aber ist halt trotzdem jemand, der, finde ich, zu Grund auf ehrlich trotzdem immer rüberkommt. Der halt sagt, pass auf, wir müssen hier an den Stellschrauben drehen. Also ich habe den immer als wirklich auch sehr ehrlich empfunden.
Ja, definitiv. Also andersrum, man gibt ja auch nichts zu verbergen, weil...
Es gibt ja immer die Leute, die dieses Medienspiel so gut drauf haben. Ne?
Ja,
die
das stimmt halt schon.
A sagen, aber B vielleicht auch meinen und so.
Ich glaube schon, dass Jussi Tores da eher so auf der Schiene ist, der sagt, was er da denkt und ist da auch ziemlich ehrlich. Und das macht ihn auch unglaublich sympathisch, wie ich finde. Gleichwohl es aber auch durchaus Spiele dieses Jahr gegeben hat oder in der vergangenen Saison, wo man dann auch gemerkt hat, dass er auch wirklich angefressen war und wo man sagt, Mensch, wo die vielen Gegentore gefallen sind, wo er sagt, Mensch, und die Frage auch mal kritisch stellt und sagt, wie soll es denn eigentlich besser werden? Was habt ihr denn jetzt gemacht? Wo er sagt, ich, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht, weil wir haben die Mentalität in der Kabine, die müssen es einfach nur aufs Eis bringen, die Jungs. Das ist so eine ehrliche Antwort, wo du sagst, das verstehe ich, weil ich glaube, er konnte gar nicht so den einzelnen Schlüssel ausmachen, weil es vielleicht individuelle Fehler waren und die auch, glaube ich, angesprochen wurden im Video, ne, Analyse und Video-Coaching, aber das Thema ist, das kannst du der Mannschaft eben nicht einpflanzen. Ja. Ne? Das ist nichts, wo du sagst, und jetzt nimmst du mal hier heute erstmal alle das Plätzchen und dann wird es defensiv richtig gut funktionieren. Ja, das merkst du dann, dass es einfach menschlich ist und er sagt, ich habe sie drauf eingestellt, aber am Ende funktioniert es, manchmal funktioniert es eben nicht. Genau. Es ist halt ein Spiel der Fehler, das muss man auch dazu sagen.
Weil wir gerade bei dem Thema sind, wir reden jetzt gleich mal noch so über die Entwicklung im letzten Jahr und unter dem ersten Jahr Sport Deutschland, aber weil wir gerade bei dem Thema sind mit Spieler und das ganze Zwischenmenschliche, nach dem Playdown aus von Regensburg, wo wir wirklich weitergekommen sind, wie schwer war es dann da, jemand, und ich glaube, wir hatten
den Kapitän der Regensburger.
Wir hatten Gajowski.
Nikola Gajowski, ja.
Der kam
sofort
bumsympathisch rüber.
Ja, ist er auch. Und definitiv. Klar, man weiß selber, bist du innerlich voller Endorphine und freust dich, dass du es geschafft hast und der Gegenüber, der steht eigentlich da und kann eigentlich nur noch die Tränen verdrücken. Nikola Gajowski hat das unglaublich gut analysiert. Der hat das wahnsinnig super gut gemacht. Ja. Also kann dann nur den Hut vor den Jungen ziehen, der da gesagt hat, das haben wir heute nicht hier in dem Spiel verloren, sondern das waren andere Spiele. Und er hat da vollkommen recht gehabt, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet. Und er sagt aber trotzdem, das hilft jetzt alles nichts. Wir müssen dann auf die Serie mit selbst schauen. Wir wissen alle, wie es ausgegangen gegangen ist am Ende. Ja, also das war ja auch diese Professionalität, die dann eigentlich mit da rauskam und die man halt gesehen hat. Und das gibt's schon. Diesen Unterschied gibt's bei einigen Spielern, Mannschaften, Vereinen, wo man einfach sagt, es gibt halt wirklich Leader, die dann auch genau verbal nach vorangehen und sagen, ich stelle mich jetzt vor meine Mannschaft, weil ich bin Mannschaftskapitän und ich nehme nicht das alles in Schutz, was passiert ist, sondern ich spreche das kritisch an, aber fair und sauber. Und dann, wie gesagt, Gajowski war überragend. Also kann man nur einen Hut ziehen vor dieser Aussage, in dieser emotionalen Situation noch dazu.
Jetzt kommst du da halt auch hin und dann, ich weiß nicht, wie die Auswahl ist, welchen Spieler ihr jetzt gerade zugeteilt kriegt oder ob ihr überhaupt vom Heimverein.
Wir steuern es, wenn es geht, selber, ja.
Ja, genau.
Also wir sprechen das mit den Mannschaftsleitern ab, in dem Falle mit Norman Markert bei den Eispiraten, genau. Der also schreibt sie das auf die Hand. Ja, das ist wirklich jedes Mal cool, der da dann Edding da hinterm Ohr zückt und sich das auf die Hand schreibt, wer da zum Interview kommen muss. Das ist aber das, was ich meine. Bei einigen Spielern funktioniert das, bei anderen nicht. Die kommen dann einfach nicht, wenn der Spielstand nicht passend ist. Ne? Und das sind so die Sachen, wo ich sage, das ist so ein bisschen was mit Professionalität. Ja, weil, ich sag mal, wenn es gut läuft, bin ich immer gern der, der vorne steht und da ein Lächeln in die Kamera richtet. Aber es macht doch schon einen Unterschied, wenn es nicht gut läuft, dann auch mal kritisch, sage ich mal, zu sagen, wie kann es denn besser laufen. Bei den Gästen ist es auch abgesprochen, okay, mit den Mannschaftsleitern, also das ist theoretisch. Aber es passiert halt immer wieder mal, dass dann irgendeiner nicht kommt. Und dann ist es so nach dem Motto, breite Schultern und den du dann irgendwie versuchen kannst, auf Schlittschuhen abzufangen, der ist halt dann dran. Und da kann es halt mal sein, dass dann plötzlich jemand in Englisch vor dir steht.
Genau.
Und dann musst du ein bisschen spontaner darauf reagieren.
Das ist es halt, ne? Und da musst du halt ganz ehrlich halt sagen, das ist halt auch ein enormer Druck, den du ja dann auch hast. Ne? Weil du weißt, und da kommen wir, machen wir jetzt mal den Bogen zu den Zahlen, es schauen ja wirklich auch ein paar Leute neuerdings halt auch zu.
Ja.
Also die Entwicklung ging ja wirklich sukzessive immer schön nach oben. Mhm. Jetzt, wie waren jetzt die Entwicklung bei Sport Deutschland?
Fangen wir dann damit an, mit den ganzen angesprochenen Sachen, dass es am Anfang ein bisschen holprig gestartet ist, waren die Erwartungen ehrlich gesagt bei uns ein bisschen kritisch, weil ich ehrlich gesagt habe, dass es schon ein paar Zuschauer gibt, die dann auf der Strecke bleiben und vielleicht auch nicht unbedingt jedes Spiel buchen. Mit stabiler werden der Streams und der Qualität ist es besser geworden und man muss dazu sagen, wir sind also trotz des ersten Jahres Sport Deutschland auf dem Niveau von Spray TV weitergefahren. Für Grimmenschau kann ich da allerdings nur reden, ne? Von dem Rest der Liga. Also gibt's Bandbreiten, das ist erstmal Fakt. Gibt Standorte, die sind einfach gut unterwegs, was das Thema Spray TV oder dann jetzt Sport Deutschland TV betrifft. Und dann gibt es Standorte, die einfach da wirklich Potenzial haben und oder Ausbaupotenzial einfach haben. Man merkt das immer da, wo die Medienteams am Standort eine richtig gute Arbeit machen, da gucken viele zu. Und da
ein gutes Programm geboten.
Genau, und da, wo die Medienteams ein bisschen Ausbaubedarf haben, dann sind es meist immer weniger Zuschauer. Also das ist wirklich so ein bisschen festzustellen, dass man da am Standort eigentlich Botschafter ist für das Produkt Sport Deutschland TV oder Livestream der DEL2. Weil wenn das einmal für den eigenen Verein gut war, dann guckt man das auch mal auswärts an und dann vergleicht man natürlich, wie die Medienteams da arbeiten. Und am Ende, so sind wir mal ganz ehrlich, für das Geld, was ich bezahlen muss, will ich einfach eine Qualität und ein Produkt haben. Und da geht es einfach nur um Kohle und sag ich mal Leistung. Das ist auch vollkommen verständlich, weil es ist auch viel Geld. Das muss man auch ganz klar dazu sagen, der Zuschauer, der da auch einfach Geld lässt, um bei seinem Verein dabei sein zu können, ob zu Hause oder auswärts. Und dafür hat er am Ende, wenn man es so professionell auch vermarktet, am Ende auch ein professionelles Produkt verdient. Und das ist halt das, was unser Anspruch ist, ne? Wo wir sagen, es muss halt auch professionell sein. Ja, manchmal ist es eben auch nicht in voller Umfang dann immer so abzubilden, aber insgesamt glaube ich, ist es schon was wir für uns in Grimmenschau beanspruchen können, dass das Produkt, was wir abliefern für das Geld, schon passt. Und deswegen sind die Zahlen auch gut, muss man auch dazu sagen. Deswegen haben wir auch eine solide Zuschauerzahl und auch dieses Jahr sind wir mindestens auf dem Vorjahresniveau unterwegs gewesen. Also wir haben jetzt keine Einbußen zu verzeichnen gehabt. Ganz klar, eine Halbfinalserie gegen Krefeld, die holst du natürlich mit einer Playdown-Serie gegen Regensburg dann nicht rein, weil einfach auch nicht so viele Zuschauer gucken, nicht so viel Euphorie ist. Die liefen parallel zu anderen Spielen, die auch in Playoffs liefen. Ne? In den Halbfinalen war es dann im Prinzip nur noch zwei Spiele, die haben alle zugeguckt, die Fans, die irgendwie Eishockey fanden und die ein bisschen mit der Serie mitgefiebert haben. Dann sind es natürlich deutlich mehr Einschaltquoten gewesen. Aber trotzdem brauchen wir uns für diese Saison und auch für das sportliche Abschneiden überhaupt nicht verstecken. Also was die Zuschauerzahlen betrifft, kann man auch nochmal Danke sagen an die Leute, die regelmäßig buchen und zuschauen.
Jetzt hast du ja gerade das angesprochen. Kannst du, sag ich mal so, also kann man rauslesen bei euch, ich glaube bei Splay TV ging es, glaube ich, dass du wirklich so zuordnen kannst, okay, so viele schauen
aus Zuschauer
zu und so viele sind wirklich die von extern.
Ja, oder? Ich glaube ohnehin.
Oder,
also,
oder die, die in München wohnen und es für Krimmelschau halten.
Genau, also es sind Leute, die aus diversen Gründen nicht ins Stadion kommen können. Ja. Punkt. Krankheit, Schichtdienst, zu spät nach Hause gekommen, die Kinder zu Hause, aber also es gibt ja unter anderem Familien, die man kennt, wo man sagt, okay, der Mann ist im Stadion, die Frau ist bei den Kindern zu Hause, und nachvollziehbar, die Kinder gucken trotzdem, genau, das ist ja auch cool. Ja. Aber einfach um die Distanz zu überbrücken. Und auch vielleicht sprichst ein bisschen.
Etwa von deiner Familie?
Naja, das ist unter anderem. Aber mir fallen da auch noch so ein, zwei andere ein, wo man es halt weiß, dass es einfach so ist. Aber das ist ja auch schön. Und das wäre einfach früher gar nicht möglich gewesen. Da wäre man nicht so nah dran gewesen. Na, das sind so Dinge, das ist auch eine Sache. Selbst aus dem nahen Umfeld des Heimclubs gibt es genug Aufkommen, wo Leute aus diversen Gründen nie da gewesen wären im Stadion und trotzdem den Stream nutzen und damit eine Einnahme auch für den Club generieren. Das muss man ja natürlich sagen, ne? Weil viel Geld bleibt ja auch beim austragenden Club. Und die Fans, die eben eine lange Anfahrt haben, mein Freitagabend Spiel in Krimmelschau als Freiburger Fan, wie das nach der Arbeit gehen soll, ist ja nicht zu machen, ne? Das wissen wir ja, oder Ravensburg. Das ist einfach eine Sache, die ist super, die wird auch angenommen, das zeigt es auch und natürlich ist es am Ende wichtig, dass das Produkt passt, dass es standardisiert läuft, da haben wir sicherlich noch Luft nach oben. Aber wie ich schon sagte, bei den Medienteams, die eine gute Arbeit leisten, Rosenheim hast du angesprochen, der Andi Huber und sein Team, die machen auch einen super Job, haben auch eine super coole Infrastruktur und eine gute Übertragung. Und dann macht es einfach auch Spaß und dann weiß man auch, was man kriegt. Und deswegen guckt man eben das Spiel an und macht das eben.
Jetzt kommt ja mit Düsseldorf ein sehr großer Player mit in die Liga.
Ja.
Mit Bietigheim kommt ein ehemaliger großer Player wieder zurück in die Liga, was finde ich, wenn du jetzt mal wirklich sagst, okay, Dresden geht weg.
Ja.
Selb geht weg. Und die tut es mir auch ein bisschen leid. Ich fand die immer wirklich sehr sympathisch als Mannschaft. Fand auch den Podcast sehr unterhaltsam. Ja. Die haben immer schön geschnapselt dabei. Aber trotzdem jetzt mal, um jetzt bei Sport Deutschland zu bleiben. Die kennen ja beide Sport Deutschland noch nicht.
Weil richtig, ja. Kennen beide, waren noch Spray TV, ja.
Dann war noch das letzte Jahr Spray TV, dann ist Bietigheim in der Oberliga geblieben, da war es weiterhin Spray TV.
Ja.
Das heißt, für die ist Sport Deutschland Neuland. Für Düsseldorf, weil die ja sowieso aus der DEL kommt mit der Magenta-Blase, ist es auch Neuland.
Richtig.
Was erwartest du jetzt von den beiden oder was erhoffst du dir vielleicht auch von den beiden Vereinen?
Fangen wir mit Bietigheim an. Das ist wirklich, denke ich mal, relativ einfach gesprochen. Da gibt es ein Medienteam, das schon aus den früheren Zeiten und jetzt in der Oberliga aktiv war, die zwar auf der Plattform Spray TV gestreamt haben, aber die auch da hat man, glaube ich, in der Finalserie gegen die Scorpions auch ganz gut gesehen, einen guten Job machen. Also da mache ich mir jetzt nicht so viele Sorgen, dass sie das nicht auch auf Sport Deutschland auf die Plattform rüberbringen. Die werden auch ein paar Anpassungen haben, aber ich denke, das ist insgesamt besser, weil eben das Produkt Sport Deutschland TV jetzt schon eingespielter ist, weil man einfach ein paar Sachen, die man am Anfang versucht hat umzusetzen, vielleicht jetzt gar nicht mehr dort angeht, sondern gleich auf einer anderen Plattform von der Produktion geht und. Also ja, bei Bietigheim, die Kinderkrankheiten fängt man da gar nicht an einzubauen, sondern man fängt eigentlich dahinter mit, nach dem Wissen schon an. Ich glaube, da ist Bietigheim gut aufgestellt, da mache ich mir weniger Sorgen. DEG wird schwieriger, definitiv, weil es fehlt halt komplett das Team. Da ist halt niemand da. Die haben das nie gehabt, die haben das nie gebraucht, weil da kam eben eine Produktionsfirma mit NEP, die haben da einen Ü-Wagen hingestellt, haben die Kabel gezogen, haben die Kameras bedient, haben eine Produktion gemacht und jetzt sollen die plötzlich das selber machen. Also die brauchen jetzt Leute, die Bock haben, das einfach den Leuten zu produzieren.
Und gibt es da schon einen Austausch?
Es gibt Austausch im Hintergrund, gibt auch Taskforce noch immer mit der Liga, es gibt noch Taskforce, wo ein paar Schlüsselfiguren oder Personen immer mit dabei sind. Wie weit die wirklich sind im Aufbau, kann ich nicht sagen. Wir haben es mit Krefeld erlebt, die auch wirklich engagiert sind, aber die ja genauso das gleiche Problem hatten und die aber am Ende auch eine gewisse Zeit gebraucht haben. Also das Medienteam in Krefeld, ja,
ich weiß.
Ne?
Ist auch ein Standard, wo ich gerne mal den Ton ausschalte.
Ja, ist halt auch speziell. Und Deswegen glaube ich schon, dass es auch in Düsseldorf genug Leute gibt. Vielleicht gibt es auch wirklich eine professionelle Struktur, die von der Geschäftsführung dort favorisiert wird, die das vielleicht produzieren soll, dass da irgendeine Medienagentur da ist.
Sollte man ja nicht vernachlässigen.
Ja, das ist übrigens das, wo viele Standorte auch Aufholpotenzial haben. Und wir, glaube ich, den Grimmenschauer Weg, der übrigens nicht so neu war, sondern Bremerhaven hat das vor uns damals präsentiert.
Das ist nicht sehr parallel eigentlich. Ne?
Also naja, Bremerhaven war weit vor uns. Ja, genau, aber
wir haben gut gelernt.
Genau, aber ich wollte gerade sagen, man hat das wirklich sehen können, dass das einfach eine super Struktur ist und das einfach gut funktioniert. Und das hat sich auch jetzt wieder bewiesen, dass es am Ende eine richtig gute Funktion ist, weil die Clubs sind für Sport da und die haben mit Medien nichts am Hut. Ja. Also muss man das in die Hände legen von den Leuten, die Bock haben drauf, die das können, ne, die auch einfach sich damit auseinandersetzen. Und dann wird es einfach schwierig, wenn ich den Fan XY nehme und dann den zum Medienmenschen umbauen möchte, weil das ist einfach nicht in sein Milieu. Ja, das muss man sagen. Und das funktioniert in gewissen Bereichen, aber wenn ich den an die Kamera stelle und es fällt ein Tor, ne, dann springt der. Das Problem ist nur, dann ist die Kamera nicht mehr auf dem Puck. Ne? Ich meine nur, das sind so Themen, die man halt einfach dann so in der Erfahrung hat, dass einfach man muss da schon ein bisschen auch in sich halten können, muss sagen, ich mache hier einen Job und kann halt nicht als Fan mit dem Schal da hinter der Kamera stehen, obwohl man ja vom Standort kommt und auch durchaus sympathisiert, alles gut. Ne? Aber man muss auch da sagen, auch da den nötigen Respekt für den Gegner mitbringt und sagt, okay, wie sieht's aus? Ja, aber auch das haben wir gelernt. Auch das haben wir gelernt, dass es unterschiedlich sein kann. Ich denke da an Christian Erhoff in der Halbfinalserie. Ich habe mich da hinreißen lassen und liebe Grüße an das Krefelder Medienteam, ihn da auch ein Stück weit unprofessionell zu nennen, weil er eben auch nicht zum Interview gekommen ist, wo ich sage, so ja, muss man eben erwarten. Muss man eigentlich erwarten können.
Ja.
Und das ist nicht böse, weil ich auch nicht Christian Erhoff böse finde oder nichts ihm böse war, aber es ist einfach so, in dem Moment, er ist einfach mal der Erfahrenste in der Krefelder Mannschaft gewesen. Er ist der Leader in meinen Augen und dann muss ich von dem erwarten können, dass er sich da emotional so weit runterfahren kann und wenigstens eine sinnvolle Antwort. Und wenn er sagt, mir fällt gerade nichts ein, dann ist das auch eine akzeptable Antwort, weil das im Prinzip seine emotionale Lage widerspiegelt.
Sagen können, das fühlt sich genauso an wie die Stanley Cup Playoff Niederlage
in Boston. Alles gut, aber einfach nur nicht zu reden, finde ich halt, ist dann ein bisschen zu kurz gesprungen. Drum sage ich, es ist am Ende immer von den Menschen abhängig, die da im Team aktiv sind und auch auf dem Eis stehen.
Was erwartest du dir prinzipiell jetzt mal von Sportdeutschland weggesehen, von den beiden Neuzugängen? Also ich habe es vorhin mit Aaron gehabt, wenn du jetzt wirklich dir mal die Liga jetzt mal durchguckst und du jetzt wirklich sagst, okay, pass auf, du hast jetzt mit Kassel, mit Krefeld, mit Düsseldorf, mit Ravensburg, mit Rosenheim, mit Landshut. Also das ist eine zweite Liga, die... Wir haben es vorhin so im Vorhinein, bevor wir Podcast-Aufnahme gemacht haben, haben wir uns auch über Eishockey logischerweise drüber unterhalten. Und ich habe es auch schon mit Nomen letzte Woche im Podcast gehabt. Wir als Grimmitschau müssen uns wirklich überlegen, wo ist unser Platz jetzt und auch in Zukunft in dieser Liga. Und wenn du jetzt so siehst, was für Vereine jetzt auch in diese Liga kommen. Mhm. Wer von unten noch ranklopft und wer bei dem Aufstieg, es kann ja nur einer von den 5, 6 Playern, die jetzt die DEL-Lizenz beantragt haben, geht ja einer von den 6 hoch. Das heißt, es wird auch einer wieder wahrscheinlich runterkommen und das sind halt auch vielleicht Mannschaften wie Augsburg, wie Iserlohn, vielleicht wie mal Schwenningen vielleicht wieder. Das heißt, es wird ja immer, das Niveau wird ja nicht schlechter. Nee. Das heißt, was erwartest du dir jetzt eigentlich auch so von der Liga generell? Also wie siehst du die Entwicklung?
Also sportlich gesehen ist die Entwicklung natürlich brutal gut. Ja. Das muss man einfach dazu sagen. Eine unglaublich enge Liga, die unglaublich gute Profis mittlerweile auch an sich binden kann. Sicherlich auch finanziell gesehen. Mhm. Natürlich auch eine Frage, wie weit man das irgendwo ausreizen kann. Das wird für alle Standorte interessant sein. Natürlich muss man sagen, die DEG als Schwergewicht... Es ist schön, dass man eine Veränderung hat und vielleicht auch für die Zuschauer attraktiver ist, indem man wieder mal einen anderen Club hat und nicht immer diesen, sag ich mal, Einheitsbrei. Entschuldigung, wenn ich es so sagen muss. Das macht ja vielleicht auch bei den ein oder anderen Clubs die Vorbereitungsprogramme aus, wo man eben mal mit Clubs aus anderen Ländern sich misst, ne? Genau. Wo man einfach sagt, man trifft halt mal auf andere Mannschaften. Die DEG, ja, definitiv. Also da darf man viel erwarten. Sportlich gesehen definitiv sowieso viel. bin gespannt, wie eng das Ganze wird. Kassel ist für mich immer ein Top-3-Kandidat. Krefeld ist es auch, definitiv. Spätestens seit Thomas Popisch dort das Zepter in der Hand hält, der in meinen Augen mehr Struktur in das Krefelder Eishockey gebracht hat als Peter Dreisaitl als sportlicher Leiter. Ja. Der ja mit anderen Trainern vorher dann auch immer wieder versucht hat, aber Thomas Popisch hat das schon in der letzten Saison ziemlich gut zelebriert, was er auch in Bremerhaven gezeigt hat, wie gut er eine Mannschaft leiten kann, was er übrigens auch in Dresden schon getan hat, als er damals in Dresden Trainer war. Und ja, die DEG mit neuem Coach jetzt, altbekannt. Rich. Genau, Rich Czernomatz. Hätte ich nicht gedacht, dass er bei der DEG wirklich zum Head Coach befördert wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also das ist so für mich der Feuerwehrmann für den Abstieg, Rich Czernomatz, ein absoluter Hardliner. So ein bisschen Franz Sterr-Typ. wobei ich Franz Sterr noch ein bisschen vermisse eigentlich. Ja. Das war auch noch so ein Trainer Urgestein, der einfach da auch mal vom Leder gezogen hat als Urbayer.
Der hat Steine gekaut. Ey.
Ja, das definitiv. Also Franz Sterr, den vermisst man schon ein bisschen hinter der Bande. Aber ja, also die DEG definitiv, das wird eine tolle sportliche Sache. Ich denke, ja auch für die Fans aus Krimmitschau, ich persönlich hatte gemeint, das ist so eine Sonderzuggeschichte, weil nach Düsseldorf ist es halt auch von der Fahrtstrecke her, dass es sich lohnt, einfach mal irgendwie alle in Zug zu packen und nicht mit dem Auto dahin zu fahren.
Da gibt es auch schon ein paar Bestrebungen.
Genau, bin ich mir recht sicher, dass das einfach Sinn macht. Das ist cool. Bremenstraße, erinnern wir uns alle dran, ob es denn dazu wieder kommt.
Stimmt, die haben schon gar nicht entschieden, gell?
Ja, deswegen, das ist also noch nicht ganz raus. Soweit ich das weiß, ist da sicherlich auch eine Frage, was die Arena in der Auslastung dann wirklich auch kostet, je nachdem, wie viele Zuschauer dazu kommen. Ja, die ersten personellen Entscheidungen in Düsseldorf sind getroffen. Ich finde es immer so ein bisschen schade, dass man am Ende so die Liga so durchmischt, dass man, wenn man jetzt sieht, jetzt mit Adam Perl, der wieder von Ravensburg nach Krefeld geht und dann ist es irgendwie so ein bisschen so wie Bäumchen wechselig. Mhm. Ja, das ist halt so die irgendwie,
Santos auch von Ravensburg.
Ja, ne, also das sind halt so ein paar Sachen. Da sieht man auch sicherlich die finanziellen Backgrounds der Clubs, weil das funktioniert eben nur, wenn du das Kleingeld dafür hast, um dir die Mannschaft so zusammenzukaufen. Ob das natürlich sportlich Erfolg bietet, das hat man in Kassel jetzt 2-3 Jahre beobachten dürfen. Ich denke da an David Wolf, ne, an Yannick Seidenberg. Also wirklich Schwergewichte des Eishockeysports, die auch sicherlich finanziell nicht unbedingt.
Die haben ja für 3 Monate mal so fast ein doubles Lindberg-Gehalt so kassiert.
Das ja, ist schon irre. So. Aber es ist halt kein Garant für einen Aufstieg. Nee. Ne? Und deswegen meine ich, das Thema ist rein Geld, macht jetzt noch keine Mannschaft. Hat übrigens Regensburg in der vergangenen Saison, also nicht jetzt in der zurückliegenden, sondern in der Meisterschaftssaison gezeigt. Sicherlich war das auch nicht die günstigste Mannschaft, aber es war auch nicht definitiv. Das war so eine Mannschaft, die einfach von der Euphorie wie bei uns in Krimmitschau gelebt hat und die dann durchmarschiert ist und einfach gesagt hat, ne, deswegen ist da immer viel möglich. Und per se ist halt, wie gesagt, auch wie bei anderen Sachen in anderen Sportarten das Geld nicht unbedingt für den Erfolg der Garant.
Du hast es vorhin schon angesprochen, weil wir jetzt gerade auch bei der Liga so sind. Ich weiß nicht, ob es ein Vorgespräch war oder ob wir schon im Podcast kurz angeschnitten hatten. Aber jetzt nochmal die direkte Frage auch. Wie sehr freust du dich auch auf Uwe Krupp?
Es ist toll, ein tolles Gesicht. Ja, naja, nee, nicht Herausforderung. Also das, ja, man muss dazu sagen, dass die meisten wirklich Schwergewichte des Eishockeys ziemlich Netzen, also ja, wie gesagt, also ja, nochmal, das ist auch jetzt nicht so, dass man da Angst hat davor oder irgendwie 3 Kniefälle machen muss. Natürlich ist es Uwe Krupp und das ist Herr Krupp, wenn man es jetzt mal auf Sachlichkeit runterbricht und mit dem stellt man da eine sinnvolle Frage und dann kriegt man hoffentlich eine sinnvolle Antwort. Es ist
Mensch,
trotzdem,
Uwe, grüß.
Ja, genau, ne? Also, genau, aber das funktioniert mit dem einen oder anderen Trainer, weil wir es vorhin schon gesagt haben, besser Thomas Popisch zum Beispiel, der ist da auch ziemlich entspannt, aber weil man sich auch so ein Stück weit kennt, da muss ich auch dazu sagen, auch kann mich daran erinnern, meine ersten Jahre, wo ich bei den Eispiraten noch war, haben wir ein Vorbereitungsturnier in Berlin gespielt bei den Eisbären und da war Thomas Popisch damals noch Trainer in Dresden und ja, da gab es auch eine lange Nacht an der Bar und das sind so Dinge, die ja, das das Eishockey-Business ist dahingehend schon ziemlich klein. Ne? Also man trifft sich schon an vielen Stellen im Leben irgendwie wieder. Und es ist immer schön, diese familiären Gesichter zu sehen und schon irgendwie ein bisschen, dass man sagt, okay, also wenn ich jetzt denke an Bo Schuber, haben wir vorhin angesprochen, der war in Kassel, jetzt war er in Ravensburg. Also man ist ja, ne, also es sind ja jetzt bekannte Gesichter. Es sind ja nicht jedes Mal neue
Leute. Peter Russell geht zurück nach Bad Nauheim. Also da bin ich auch ganz gespannt, was, weil Peter Russell steht ja eigentlich viel für Erfolg. Müssen wir uns ja mal nichts vormachen. Jetzt so als Abschluss, wir haben jetzt auch eine gute Stunde voll, hätte ich gar nicht gedacht, wie gesagt, alles aus der Hüfte geschossen, alles on the fly, keine Fragen notiert, das ist schon geil, dass wir es auch so weit hingekriegt haben. Aber wie, mit welchen Erwartungen und mit welchen Vorstellungen geht ihr denn jetzt auch als Team, als Sport-Deutschland-Team, Mastromedia-Team, jetzt in die zweite oder in das zweite Jahr?
Naja, Erwartungen sind ja eigentlich ein bisschen falsch, weil das Thema ist Erwartungen. Erwartungen an die Zuschauer haben wir dahingehend, dass sie uns treu bleiben, aber ich glaube, das ist einfach eine Sache, wie ich es angesagt habe, von der Qualität, die wir abliefern. Mhm. Visionen gibt es immer. Ich sage jetzt mal, Telestrade haben wir vor uns gesprochen. Also das Thema ist, die Ideen sind breit. Wir haben auch noch ein bisschen was in der Pipeline, auch technisch gesehen, was einfach im letzten Sommer nicht fertig geworden ist bis zum finalen Ausbau. Da gibt es auch noch viel zu tun. Also da sind noch viele Kabel, die wild und quer vielleicht hier und da noch durch einen Raum gespannt sind. Dies gilt einfach mal an die richtige Stelle zu packen jetzt im Sommer. Gerade aber jetzt
auch sorry, dass ich das reingehe. Nee,
alles gut.
Kommt mir jetzt gerade wie ein Blitz ins Gehirn. Der ganze Umbau mit der Flexbande, mit dem Licht, wie sehr wirkt sich das eigentlich auf eure Produktion noch aus? Kommt mir jetzt erst.
Kabel,
die verlegt sind, du hast vorhin irgendwas erzählt, auch, dass ihr ja auch Kameras, gerade die PDZ-en, auch ans Plexiglas anbringt. Jetzt ist ja immer so eine Sache, gerade wenn die ferngesteuert sind, wenn die Bande jetzt wippt, was geht es mit dem Fokus an? Du willst ja nicht die ganze Zeit dieses Pumpen halt sehen. Es gibt jetzt viele Sachen, die dadurch jetzt auch mitspielen. Also wie
ist genau, die sind das ist was, das müssen wir einfach lernen. Da müssen wir einfach probieren. Das ist ein bisschen probieren. Das wird doch vielleicht in den Vorbereitungsspielen nicht so perfekt sein, weil da muss man auch ehrlich sein. Die Vorbereitungsspiele sind eigentlich dazu da, um auch das wirklich dann auch auszuklingeln und zu testen für die regulären Hauptrundenspiele. Da bin ich aber sehr zuversichtlich, weil, wie gesagt, das ist viel Technik, die zu lösen ist. Die Beleuchtung kommt der Übertragung nur zugute. Das muss man einfach dazu sagen. Die Beleuchtung wird heller werden, als sie bislang ist. Und zumindest sind das die Anforderungen der Liga. Das kommt eigentlich Kamera, Sensoren, Linsen und Objektiven eigentlich zugute.
Ist auch keineweg wirklich auch nur die Beleuchtung jetzt Sportdeutschland spezifisch? Also oder übertragungsspezifisch?
Ja, naja, das ist ja am Ende. Also
eine Standardisierung.
Genau, eine Standardisierung. Man muss dazu sagen, es ist einfach ganz einfach zum Verständnis. Wer eine Spiegelreflexkamera schon mal bedient hat, der kann das ganz gut nachvollziehen und Sterne fotografieren möchte. In dem Moment Grüße an Tommy Valdivia Castro, der heute auch Geburtstag hatte.
Happy Birthday. Also heute, sprich.
Gestern. Naja, oder.
Gestern, naja,
am 26.
Die Woche. Also, was haben wir heute für einen Tag?
Also noch.
Das 26.
Mai, ist noch Montag. Mai, ja, genau. Also.
Ist heute Montag?
Ja,
stimmt, heute
Montag, genau.
Also Tobi, noch Happy Birthday.
Ja, und wenn man da einfach lange belichten muss, also die Kamera sozusagen eine große Öffnung haben muss, dann wird es halt unscharf. Ne? Dann verschwimmt das und. Und je heller das ist, die Umgebung, desto besser kann man das steuern, desto weniger braucht die Kamera einfach Licht, die auf den Sensor fällt, desto schärfer wird das Bild, weil einfach mehr Grundhelligkeit drin ist. Das kommt uns sicherlich zugute, das muss man einfach dazu sagen. Es gibt aber auch Dinge, die man jetzt auch in der DEL sehen konnte. Ich denke da an Schwenningen und an Wolfsburg. Mhm. Die machen zum Beispiel nach einem Tor im Stadion immer so eine Art wie Wellenlicht und so.
Ist dunkel und
genau.
Hell.
Genau. Ja, ich verstehe den Sinn einfach nicht, weil ich will den Torschützen sehen und nicht sehen, wie das ganze Stadion hell und dunkel wird und da komisch flackert. Genau, weil die Kameras einfach dafür gar nicht ausgerichtet sind. Ich verstehe auch den Sinn einfach nicht da drin. Weil das Thema ist, wenn das Tor blinkt, das mag alles verständlich sein, aber warum das ganze Stadion hell und dunkel werden muss, das verstehe ich einfach nicht. Das geht zwar mit der LED-Beleuchtung und dann theoretisch zu machen, aber für die Übertragung macht es überhaupt gar keinen Sinn.
Die Atmosphäre.
Ging auch die ganzen Jahre ohne und ich finde das irgendwie doch ganz solide, wenn es gleichmäßig hell ist. Das sind Dinge, die Bande, mit der Bande wird sich auch hier und da eine Möglichkeit ergeben, um eben neue Positionen mit das Kabel zu erschließen. Kleiner. Ja, nee, nicht wirklich. Gehört, nee, die, nein, nein.
60 Zentimeter irgendwie?
Also nicht, ganz minimal. Nicht wirklich.
Okay.
Also die Bande an sich ist ein bisschen schmaler als die jetzige, weil sie nur noch halb so stark ist, will ich es mal so formulieren. Trotzdem ergibt sich da ein bisschen ein Weg, wo man vielleicht auch das eine oder andere Kabel führen kann.
Aber die Spielerbänke, die bleiben, ne? Es geht nur um die Außen.
Nee, die Spielerbänke werden auch neu. Ja.
Okay, guck's auf
die Bauchgröße. Genau, die werden auch neu. Also
und die Strafbänke?
Theoretisch auch, ja.
Okay.
Genau. Also auch die sind vorgesehen. Also
eigentlich ja dann auch das Kampfgericht. Die Bande muss ja dann auch
flexen. Ja, das Kampfgericht, auch da wird die Bande flexen, genau. Ja. Aber es gibt ja in Krimmenschau diese geliebte oder nicht geliebte Lösung von dieser Box, sage ich mal, dahinter, ja, wo genau, die Kampfgerichte drin sind. Aber die ist jetzt nicht Teil von der Bande, sondern die steht unabhängig davon hinter der Bande, sodass die Bande, wenn sie den flext, immer noch flexen kann, da ist ein bisschen Luft da. Also bestimmt so 30, 40 Zentimeter, diese Box von der Bande eigentlich wegsteht. Das sollte eigentlich machbar sein.
Okay.
Wie gesagt, wie das am Ende sich jetzt dann ausgestaltet und darstellt, das will ich an der Stelle noch gar nicht sagen. Das sind noch ein paar Stunden, Tage und Wochen, die das Ganze genau, wie das wird. Ja, aber da sind ein paar Kabelwege, wo man ein bisschen was neu machen kann, wo wir auch mit dabei sind und uns Gedanken machen, was wir da noch erschließen können. Also von daher gibt es schon noch ein paar Überlegungen. Wie gesagt, gerade das Thema, die Kameras dort im Bereich von Strafbank und blauer Linie, die sind, ich sage jetzt mal, Handteller groß und sind fernsteuerbar in alle Richtungen und mit Zoom. Und das ist schon eine ganz coole Sache, weil damit kann man wirklich viel abdecken. Und ich finde es immer ganz toll, wenn man wirklich so ein paar Detailaufnahmen hat. Beim Abseits die blaue Linie, das wäre natürlich der Optimalfall, damit man es wirklich auch richtig gut auflösen kann. Dazu noch, ich sag mal, in der Strafbank, wenn der Spieler dort auf die Strafbank geht, da gibt es immer wieder Emotionen, Schläger schlagen oder mal so in das Gesicht oder so. Das ist halt einfach das, was es ausmacht,
genau.
Ne, wo ich sage, das nahe dran sein, das ist schon ganz toll. Wir haben seitdem Sport Deutschland das Ganze macht, die zweite Grabenkamera auch hinten vor der Attacke-Kurve stehen, die per Funk aktuell angebunden ist. Das wäre natürlich gut, wenn wir dort ein Kabel haben. Also es gibt schon noch ein paar Entwicklungen, die wir hinlegen können und auch Gedanken und Überlegungen. Insgesamt gilt es erstmal, das Gesamtprodukt wirklich weiter zu stabilisieren, auszubauen, das Ganze zu standardisieren. Und ich glaube, wir legen da wirklich schon eine gute Messlatte hin. Das Thema Telestrator, wie gesagt, mit Malen und über den Bildern. Ja. Das sind so Sachen, die finde ich einfach, die müssen mehr gemacht werden, mehr genutzt werden. Aber und an der Stelle möchte ich da auch nochmal aufrufen, dass man auch, wer Lust hat, gerne sich bei uns melden kann.
Das wäre mein letzter Punkt gewesen.
Wo man sagt,
braucht ihr Leute?
Ja, immer. Ja. Also wer Interesse hat, da kommt es auch nicht drauf an, dass er Medienexperte sein muss. Da kann man viel lernen, da kann man auch ausbilden. Mhm. Da sind wir auch gern bereit, dort wirklich Anlauf und Anschub zu geben, um dann die ersten wichtigen Kniffe und Tricks zu lernen.
Wir bilden auch aus.
Ja, genau, wir bilden aus. Wir bilden aus im zweiten Bildungsweg.
Genau.
Und freuen uns da, das Team immer noch zu erweitern und noch ein bisschen zu stärken. Also egal was, also sowohl vor der Kamera, hinter der Kamera, vor dem Mikrofon, hinter dem Mikrofon. Das sind also Sachen, wer Lust hat, info@mastro-media.de. Gerne eine Mail schicken, wir melden uns dann und dann laden wir den oder diejenige einfach mal ein und dann kann er sich erstmal ein Bild davon machen, wie läuft die Produktion im Hintergrund ab, das was du vor uns angesprochen hast. Einfach mal so reinzuschnuppern, so ein bisschen zu sehen und dann kommt am Ende die Frage, was man sich vorstellen kann, wo man sich da ein bisschen hinkristallisieren kann. Es gibt Menschen, die haben unglaubliches Talent hinter einer Kamera, ein ruhiges Händchen und können beim ersten Mal wirklich das Ganze super bedienen. Es gibt Menschen wie mich, die können das einfach nicht. Also das ist halt, ne, das ist halt was. Ja, das ist ziemlich anderes Talent.
Ja.
Nein, also von daher, da gibt es ganz viele unterschiedliche Aufgaben. Videoregie, Cut auch da, wer computeraffin ist, kann sich da wirklich verwirklichen. Da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, die wir noch haben, Social Media noch einzubinden oder ähnliches. Das gibt es jetzt und während des Streams bei Sport Deutschland TV jetzt schon so als Begleitchat mit darunter. Also ich finde, da gibt es noch unglaublich viele Möglichkeiten, um das Ganze auszubauen.
Es gibt noch Feedback da schon direkt. Das ist
genau.
Ich fand das ja total faszinierend.
Und nicht nur
von wegen, ich grüße die Mutti.
Genau, richtig, grün. Genau. Und man kann auch dann wirklich das Feedback auch besser rauslesen. Nochmal, am Ende sind wir alles Menschen und das ist, denke ich mal, auch eine emotionale Sportart.
Ja.
Das macht es authentisch. Das macht es aber auch authentisch, wenn die Leute einfach mal schreiben können, wie sie es finden.
Ja.
Ja, und generell kann, also egal was es ist, Kritik oder Lob, das bringt ja einen nur voran und entwickelt das Ganze ja noch weiter, ja, nach vorn. Ne? Und das ist einfach eine Sache, die ist gut, die finde ich, ist eine super Sache. Man sollte sich davor auch nicht verschließen. Und das ist eine super.
Dass du das Spiel anders siehst,
genau,
und die Zuschauer schreiben heute, ach du Gott, der Saponari spielt ja den 20. Fehlpass. Und du kannst es dann mit aufnehmen und sagen, hey, die Zuschauer finden, Winnie spielt heute irgendwie nicht so das Spiel des Lebens. Und dann steht da vielleicht ein Thorsten Heine, der dann sagt, naja, aber du musst ja auch mal gucken, der hat
gespielt, genau,
keinen Meter Platz, der wird heute gedoppelt oder so.
Richtig, genau.
Dass er das nochmal einordnen kann. Es gibt ja auch noch geile Möglichkeiten, das mit aufzunehmen und eine neue Diskussion anzustoßen.
Also richtig.
Das finde ich ganz gut. Stefan, vielen Dank für deine Zeit.
Ja,
kann. Wir prüfen jetzt mal, ob du auch noch die Verabschiedung genauso gut kannst wie auch Aaron.
Ja.
Und wir sagen jetzt hier aus Stefans Hütte.
Tschüss.
Tschüss und ciao.
Ciao. Aus Kribbel. Ciao.
Geil. Danke, Stefan.